Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Hallo und herzlich willkommen zusammen bei der dritten Episode von Schalker Markt, der Sky Sport Podcast zum FC Schalke natürlich. Und die Besetzung ist immer noch die gleiche. Mein Name ist Robert Gerda, ich bin Online-Redakteur in der Sport-Digital-Abteilung bei Sky und den Mann an meiner Seite, beziehungsweise ganz weit weg, der ist in Gelsenkirchen, ich sitze hier in München, Dirk Rose-Schlamann, unseren Sky-Reporter. Hallo Dirk!
Das auch! Oh, ich hätte schon fast wieder einen Moin gesagt, das wird jetzt zum Running Gag, jetzt tut mir leid.
Diesmal nicht. Letztes Mal saßen wir hier und haben uns überlegt, wow, zwei Niederlagen in Folge, ist das schon das Ende der Herrlichkeit, übertrieben gesagt. Wir waren ja beide der Meinung, man sollte da nicht zu früh urteilen. Und tatsächlich, trotz absoluter Notbesetzung, hat Schalke tatsächlich das Spitzenspiel gegen Elversberg gewonnen, vor allem defensiv extrem stark gegen die beste Offensive der Liga, kaum was zugelassen. Ich hab's mir angeschaut. Ich fand's sehr beeindruckend. Dirk, wie waren deine Eindrücke?
Das war erwachsener Fußball. Also es ist bestimmt. Also ich gucke mir das trotzdem gerne an. Es ist natürlich Highlight-arm, sagen wir es mal so. Aber es ist halt einfach. Du siehst, sie wussten ganz genau, was sie machen. Und dementsprechend groß war auch der Jubel bei den Spielern hinterher. Ich fand das. Du siehst ja richtig, wenn die in die Kurve laufen, die freuen sich ja wie kleine Kinder. Mal abgenommen von dem Typen, der da 2 Meter durch die Luft fliegt, Nikola Katic. Andere Leute würden sich dabei wahrscheinlich den Brustkorb brechen. Wahrscheinlich ist auch eine Delle in der Betonwanne vom Spielfeld. Aber du siehst ja, die kommen zur Nordkurve gerannt wie die kleinen Kinder, weil die einfach merken, die bekommen ein Werkzeug an die Hand. Und das funktioniert. Und ich glaube, das macht so richtig Spaß. Wenn du weißt, wir sind hier in absoluter Notbesetzung, wir haben Druck. Das kann mir keiner erzählen, dass diese zwei Niederlagen nicht irgendwo im Köpfchen noch drin waren, weil die Konkurrenz gewinnt ja auch auf einmal. Ne? Paderborn marschiert, jetzt kommt Hertha von hinten. Das heißt, du willst ein Statement setzen, weißt aber, wir sind personell limitiert und trotzdem funktioniert alles, was du dir vorgenommen hast. Und ich glaube, das macht dann auch so richtig Spaß. Man hat ja echt auch gesehen, Elversberg kann ja zocken, ne? Die spielen ja richtig tollen Fußball eigentlich. Und du machst denen einfach so das Spiel madig. Du piekst die so lange, bis die keinen Bock mehr haben. Und das fand ich richtig geil. Das war einfach erwachsener Defensivfußball. Und das finde ich halt total herausragend, weil man ja immer noch sagen muss, die Mannschaft ist halt erst seit 4 Monaten zusammen und trotzdem spielst du so einen erwachsenen Fußball. Finde ich richtig gut.
Ja, sehe ich ähnlich. Vor allem, ich habe immer so den Eindruck, dass in Deutschland immer Ballbesitzfußball mit attraktivem Fußball gleichgesetzt wird. Ich bin ja auch natürlich Fan, wenn man den Ball schön laufen lässt und dann schöne Kombinationen hat und dann Tore daraus erzielt. Aber ich finde eben auch, diese Dynamik, diese Power, die diese Mannschaft entwickelt, die alles im Vollsprint macht, diese Leidenschaft. Und es ist vielleicht einfach, oder was heißt einfach, aber wie du sagst, die kriegen so ein paar Leitplanken an die Hand gegeben und die müssen dann nicht viel dann darüber hinaus machen. Aber das ist auch nicht zu entschlüsseln. Also du hast es im letzten Podcast gesagt, Darmstadt hat es ein bisschen entschlüsselt, weil die zweimal direkt hintereinander gegen uns spielen durften. Aber die ganzen anderen Mannschaften, ich habe immer so den Eindruck, die ersten 10, 20 Minuten, die wissen genau, was auf sie zukommt und die sind trotzdem überrascht. Und das finde ich schon eine geile Qualität, die Schalke da entwickelt hat. Und dann auch immer in diesen ersten 10, 15, 20 Minuten macht Schalke dann auch immer das Tor. Und dann ist es natürlich erst recht schwierig für einen Gegner, weil dann können wir uns etwas zurückziehen. Trotzdem finde ich, dass die Abwehrkette, da ist ja Muslic auch stolz drauf, immer sehr hoch steht und das immer dann auch dem Gegner Probleme bereitet.
Dirk? Ja, jetzt darf man im Pokalspiel darf's natürlich nicht vergessen, da hätte Karaman ja auch das 1-0 machen können. Und dann hätte Schalke natürlich schon auch dann dieses Spiel spielen können. Ne? Also es funktioniert nicht immer, ne? Von daher würde ich das Darmstadt-Spiel, ich klammer das immer noch ein bisschen aus. Aber normalerweise ist ja auch so, dass diese Spielweise ist ja so intensiv, ich kann das Wort nicht mehr hören, ne? Aber es ist ja wirklich so, dass Muslic diese Wechselfenster auch braucht, weil gerade die Schienenspieler ja völlig, die laufen dann auf einer wirklich letzten Felge. Und da habe ich nur gedacht, als ich dann gesehen habe, jetzt kommt Henning Matriciani. Ne? Also Henning, ne, die Grätsche, Fußballgott Matriciani, aber er ist halt einfach nicht gut genug für diese Mannschaft und für diesen Fußball. Und man hat auch gesehen, warum. Aber trotzdem, es hat ja trotzdem funktioniert. Es hat ja trotzdem funktioniert. Und das finde ich da so geil. Da kommt ein Valentovic rein, weil Rem hat sich verletzt. Da kommt ein Henrik Matriciani ein, die alle eigentlich nicht noch gar nicht für diese Mannschaft, für diesen Fußball geschaffen sind. Und die funktionieren auf ihre Art und Weise. Valentovic natürlich ganz anders als Matriciani, aber trotzdem, und deswegen hat, glaube ich, Music das ja auch gesagt, dass er, ich weiß gar nicht, wie genau der Wortlaut bei uns war, irgendwie, das ist der stolzeste Moment oder so. Kannst du dann auch sein. Du kriegst zweimal hintereinander auf den Lack. Alle sagen, oh, jetzt brechen sie ein, wie reagiert der Muslic? Und dann fällt jede Woche ein Spieler um. Ich glaube, im Krankentrakt sitzen ja mittlerweile 12, 13 Spieler. Und trotzdem schaffst du es, Elversberg so wegzuhalten, dass das ein verdienter Sieg war.
Definitiv. Ich finde auch, um nochmal auf Matriciani zu kommen, also mein Gedankengang war genau der gleiche. Der kommt rein und ich denke, oh ja, das wären noch harte 20 Minuten. Erstes Sprintduell, ja, mehr oder weniger chancenlos, muss ziehen, kriegt sofort gelb. Also ich habe dann schon die gelb-rote Karte vor mir gesehen. Aber dann musst du halt echt auch sagen, dann hat der Junge halt seinen Mann gestanden, der hat dann Zweikämpfe gewonnen, der hat das gemacht, was er machen kann. Das hat er gut gemacht, hat das am Ende dann auch, hat dann auch seinen Anteil an dem Sieg. Und das, wie du sagst, das finde ich faszinierend. Egal, wen der da reinschmeißt, der funktioniert. Ich meine, letzte Woche, haben wir noch über Younes gesprochen. Der passt ja auch null in dieses System. Und er hat trotzdem in Karlsruhe in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. Also, Mustel schafft es, ein System dazu zu bauen, oder hat ja sein System, der baut es ja nicht. Und da funktioniert gefühlt jeder. Und dann wären wir auch gleich schon bei der ersten Rubrik. Das ist geil. Und was ist geil? Valentovic ist geil. Nämlich der junge Mika Valentovic, also den fand ich ja überragend. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, mutig, ja. Wir wussten ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, genauso glaube ich wie du, dass Remmert ausfällt. Da dachte ich auch, okay, warum Remmert nicht? Dann sehe ich, okay, der ist auch gar nicht auf der Bank, also wird da wieder leider irgendwas passiert sein. Und dann den Jungen da reinschmeißen mit 17 ist mutig. Und der hat sich, also der schien mir ja null nervös. Also der ist, hat die meisten Zweikämpfe aller Spieler geführt, die zweitmeisten Kilometer nach LV-See. Dieser Hackentrick an der rechten Seite, wo er dann, ich weiß gar nicht, wen man den dann, ich glaube, Porat in die Gasse schickt. Einmal ist er vor dem Tor versucht, mit einer Hacke das Tor zu machen. Schüsse aufs Tor, alles Mögliche, gerannt, gepresst, alles. Fand ich richtig, richtig gut. Es ist ein Spiel, wir wollen nicht übertreiben, wir wollen ihn jetzt auch nicht zu sehr hypen, aber mir hat das gut gefallen. Wie hast du ihn wahrgenommen?
Also das musst du als Spieler erstmal hinkriegen, als Jugendspieler, dass du das so abstreifst alles. Aber vielleicht, ey, ganz ehrlich, vielleicht funktioniert das auch gerade, weil Miron Muslic den Jungs halt so diese Freiheiten gibt. Ich finde das sehr faszinierend, wie eng der Kontakt zwischen Trainer und Norbert Elgert ist, zwischen dem A-Jugendtrainer. Und ich weiß, dass Norbert Elgert ja immer warnt, wenn er die Jungs einmal nach oben gibt, dann geht das noch, dann kann er sie einfangen. Wenn sie zweite Mal oben sind, dann sind sie meist versaut. Das hat er mir mal gesagt. Und ich glaube, jetzt mit Muslic funktioniert diese Abstimmung halt unheimlich gut, dass sie die Jungs richtig schön zurückhalten. Kleines Beispiel, ich habe ein Interview natürlich angefragt mit Mika Valentovic. Kriegen wir nicht, der soll nicht sprechen. Der soll sich aufs Fußballspielen konzentrieren, finde ich gut. Dass das hier und da noch ein bisschen schwierig ist, das merkt man, weil nicht nur er, sondern auch Luka Voja ist ja auch einer von den Jungen, die schon bei den Profis mit dabei sind. Die haben zurzeit so ein bisschen ihre Probleme bei der U19, wenn sie da dann spielen. Das ist dann wahrscheinlich einfach too much. Aber trotzdem ist es natürlich geil, wenn so junge Spieler funktionieren. Ist ja jetzt nur bedingt einer aus der Knappenschmiede. Den hat Raphael Tonello, der Leiter der Knappenschmiede, vor, ich glaube, anderthalb Jahren aus Bremen nach Gelsenkirchen gelotst. Also der hat jetzt nicht die komplette Knappschmiede durchlaufen. Trotzdem ist das halt einer. Er ist ein junger Spieler mit seinen Haaren, fällt er auch auf schön und er gibt Gas und das ist natürlich geil. Und dann müssen wir aber trotzdem mal die Kirche im Dorf lassen und gucken, wie sieht's in den kommenden Wochen aus.
Genau, müssen wir abwarten. Er hat ja von Norbert Egger, das ist ja umfunktioniert worden, weil, glaube ich, Stürmer ist jetzt auf der rechten Schiene, Rechtsverteidiger, rechtsoffensiv. Und ich finde, also der hat das, wie gesagt, richtig gut gemacht. Jetzt schauen wir mal, wie es jetzt aussieht, wenn dann ein paar Verletzte zurückkommen. Da war da übrigens auch eine Frage, wer kommt denn alles zurück? Also Miron Muslic hat gesagt, bei Christopher Antiajay haben sie viel Hoffnung, dass er nach der Länderspielpause zurückkommt. Dirk, beim Rest bist du nicht ganz so zuversichtlich.
Nee, also wir haben jetzt gesehen, Brian Lassmer hat schon Laufarbeiten gemacht und so, aber das sind ja alles muskuläre Sachen. Ne? Also Lassmer ist ja die Wade, die sie irgendwie überhaupt nicht in den Griff kriegen. Bei Younes ist es muskulär, bei Gomez ist es muskulär. Es ist übrigens eine andere Verletzung als die, die er hatte, bevor er letztes Mal ausgefallen ist. Dachten ja viele, hätte sich das nochmal, aber es ist eine andere Muskelverletzung. Der ist halt nicht so topfit, ne? Da ist wahrscheinlich auch der Sprung einfach vom Winterthur nach Schalke zu groß gewesen. Und bei Antti Adjei, boah, ich warte mal ab. Also, ne, Timo Becker kommt erst im kommenden Jahr. Ich würde sagen, bis Ende November bleibt das erstmal, wenn nichts Neues dazukommt, eine Rumpftruppe.
Ja, nach der Länderspielpause geht es ja weiter mit Münster, in Münster. Ja. Wir dürfen ja niemanden unterschätzen, ganz ehrlich. Haben wir,
glaube ich, auch zu Hause gut.
Genau, mit dem meisten Ballbesitz, wobei uns Ballbesitz auch tatsächlich liegt. Dennoch, ja, da hofft man mal auf einen Sieg. Und dann ist ja jetzt schon fix, dass es dann das zweite Spiel nach der Länderspielpause ist, dann das Duell 1 gegen 2, beziehungsweise 2 gegen 1 eventuell. Kann natürlich auch noch switchen, aber wir werden auf jeden Fall entweder als Erster oder als Zweiter dieses Duell gehen, gegen Paderborn. Und die machen natürlich auch einen richtig steilen Eindruck. Also Trainerabgang, der Kollege Kwasniok ist in Köln erfolgreich, und überhaupt keinen Abfall von der Leistung, machen das richtig gut. Jetzt hat sich Biblia verletzt, muss man mal abwarten, ob der fit ist. Vielleicht haben die auch mal ein bisschen Verletzungsmech. Dennoch, da muss ich sagen, da wäre natürlich in dem Spiel ein Kenan Karaman, das ist dann natürlich, ja, man jetzt auf sehr hohem Niveau, aus der letzten Saison natürlich hilfreich. Wie siehst du unseren Kapitän aktuell?
Ah, das ist schwierig. Ne? Also erstmal ist es so, wir haben mit Miron Muslic drüber gesprochen, weil Kenan ja mittlerweile so eine andere Position einnimmt. Der läuft auch recht viel. Ich glaube, beim Spiel in Karlsruhe auch 12 Kilometer oder so. Und Muslic sagt, also für Kenan war es eigentlich gar nicht verkehrt, dass er sich verletzt hat, weil der einfach noch so viel im Gepäck hatte, sowohl im Kopf als auch in den Beinen von der letzten Saison, dass ihm diese Pause ganz gut getan hat und dass er wusste, auf was er sich vorbereitet. Er hat ja die ganze Zeit die Vorbereitung gesehen und er sagt, er ist so fit zurückgekommen, dass der deutlich mehr laufen kann als vorher. Genau wie Silla. Der spielt ja auch fast, Kenan spielt ja fast immer durch auch, ne? Was ich aber schon finde, ist, dass er deutlich ungefährlicher geworden ist, was das Spiel nach vorne angeht. Also da bin ich mal gespannt. Also der ist ein ganz wichtiger Kapitän. Das ist einfach ein Bombentyp auch. Ne? Übrigens auch, ich finde die Außendarstellung auch überragend. Nach innen auch gut. Siehst du ja fast immer bei Access All Areas, bei diesem Format von Schalke, wo sie halt so einen Einblick in die Kabine, der ist halt einer, der auf den die Mannschaft hört. Wenn alle fit sind, dann muss man mit Sicherheit irgendwann mal überlegen, ob der vielleicht dann auch mal ausgewechselt wird und jemand anders dann reinkommt, weil du, wenn du mal ein bisschen mehr Druck aufs Tor brauchst. Ne? Weil da ist er in diesem Jahr noch nicht da, wo ich Kenan Karaman im letzten Jahr gesehen habe. Also ich glaube, ein Kenan Karaman aus dem letzten Jahr hat zum Beispiel in Karlsruhe mal mindestens ein Tor gemacht.
Also neben dem Elfmeter natürlich. Einen aus dem Spiel hat er aus meiner Sicht.
Genau.
Ja, es ist tatsächlich, er hat 4 Saisontore, 3 sind vom Punkt. Klar, die muss man auch erstmal machen. Ronaldo hat bei 1000 Tore, da sind gefühlt 500 Elfmeter davon. Aber ich bin bei dir. Trotzdem würde ich auch zustimmen. Also als Kapitän macht er natürlich einen super Eindruck. Diese Rede letztes Jahr ist ja viral gegangen. Dieses Jahr gab es ja schon wieder so eine ähnliche Rede. Und ich bin bei dir. Ich glaube, dem würde gut tun, wenn er weiß, er muss vielleicht heute nur 70 Minuten spielen und kann da, muss sich nicht dann die ganze Kraft aufheben für 90 Minuten. Weil wie du sagst, der rennt extrem viel. Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Er macht nach hinten Meter, nach vorne Meter. Aber klar, dann fehlt halt in den entscheidenden Momenten vielleicht auch so ein bisschen Kreativität, dass die natürlich noch da ist. Hat er zum Beispiel bei dem Tor von Süller in Hannover gezeigt. Also der kann es, das ist ein richtig geiler, feiner Fußballer. Da bin ich mal gespannt. Aber klar, jetzt, wenn keine Leute da sind, die da ihn ersetzen können, dann wird es natürlich schwierig. Aber ich denke mir zum Beispiel, wenn Antti Adjei und Gomez und Lassmer und wenn alle fit sind, dann kannst du da einen vielleicht auch mal nach 70 Minuten für Karaman bringen. Und der kann halt vorher vielleicht mal 2 Hütten und eine Vorlage machen. Und dann wären alle glücklich. Aber nochmal, wir reden jetzt hier, sind jammern auf sehr hohem Niveau. Wir haben jetzt 27 Punkte. Das hatten wir letztes Jahr nach dem 23. Spieltag. Wir könnten 11 Spiele in Folge verlieren und wären erst auf dem Level von der letzten Saison. Das muss man sich mal vorstellen.
Ich bin auch ein bisschen vor, also es ist immer so, ich überlege immer, wann ziehe ich mein Fazit, ne? Und ich schieb's immer weiter nach hinten, weil ich dem ganzen Kram noch nicht so ganz glaube. Ich habe auch gedacht, bei der Länderspielpause ziehe ich mein Fazit. Aber jetzt weiß ich immer noch so, jetzt kommt die Hertha von unten und Paderborn ist da oben. Und jetzt hast du gegen Münster fehlt Vitali Becker, ne, fünfte Gelbe. Da musst du auch schon wieder irgendwen ersetzen. Da denke ich so, wenn du dann überleg mal, wenn du gegen Münster verlierst, auch noch und so. Aber sind auf einem richtig guten Weg und sie schaffen es einfach gerade auch wirklich, die Ausfälle irgendwie zu kompensieren. Und das ist halt echt stark. Und da brauchst du aber auch eine klare Achse, ne, von hinten raus mit Karius, mit Kartic, dann auch mit Karaman und Schallenberg. Und dafür ist er dann auch wichtig, dass er einfach diese Stabilität für diesen Baum, wo rechts und links immer alle Äste abfallen, dass der Stamm dann trotzdem da ist. Und ich glaube, dafür ist Karaman dann einfach unglaublich wichtig.
Ja, du sprichst sie ja an. Also die beiden Leuchttürme hat auch der Elversberg-Kapitän hat ja auch gesagt, ja, wir haben uns schwer getan, weil die beiden Leuchttürme da hinten verteidigen, alles weg. Also was Karaman sage ich schon, was Kartic und Kurucay da wegverteidigen, ist natürlich schon atemberaubend. Kurucay natürlich auch in Stürmermanier mit dem Tor. Und Dirk, du willst was sagen?
Nee, ich muss mich immer, wenn ich Kurucay höre, muss ich mich immer entschuldigen. Deswegen hebe ich die Hände hoch. Nochmal, Hasan Kurucay, wenn du das hörst. Egal, was ich am Anfang gesagt habe, da war ich nämlich echt skeptisch, was den Transfer angeht. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Also er hat ja mehrere Anfragen und hat gesagt, ich bleibe lieber vereinslos, als dass ich einen Verein wähle, wo ich mich nicht wohlfühle und wo ich nicht glaube, dass das passt. Und dass das jetzt so gut passt, ne? Ich hätte es vorher nicht gedacht. Nach dem ersten Spiel habe ich auch gedacht, oh Gott. Aber der macht das super und hat ja auch erzählt, dieses Tor hat er gemacht, weil er so viel Streetfußball gespielt hat, ne?
Ja, sehr sympathisch, absolut. Also der kann auch zocken und wie gesagt, der verteidigt hinten alles weg. Du hast aber dann am Ende auch gesehen, der ist ja auch mit Krämpfen rausgegangen. Also der war auch komplett am Ende. Aber wie gesagt, es funktioniert, wir gewinnen oder Schalke gewinnt. Schalke hat jetzt 27 Punkte nach 12 Spielen. Das ist ja überragend, das hätte ich nie im Leben gedacht. Meine Hoffnung war so eine sorgenfreie Saison, vielleicht auch Platz 8. Vielleicht wird es auch am Ende Platz 8, wer weiß das schon. Aber der Start ist jetzt erstmal richtig gut. Nochmal, wir werden mindestens, auch nach dem 13. Spieltag, werden wir auf einem direkten Aufstiegsplatz stehen. Dann schauen wir mal, was gegen Paderborn geht. Und dann, wenn du Paderborn halt aufschlägst, und das ist durchaus möglich, weil du spielst zu Hause, dann glaube ich, wird es auch schwierig, dann irgendwann nicht mehr von Aufstiegsaspirant Schalke zu sprechen. Einer, der so ein bisschen untergeht leider, der letztes Jahr sehr gute Ansätze gezeigt hat und auch in den Mannschaftsrat gewählt wurde oder bestimmt wurde von Miron, ist Krüger. Der kommt da irgendwie so gar nicht auf die Beine, war jetzt auch mit einer Zehenverletzung etwas verletzt. Aber Max Krüger kommt nicht so wirklich vorbei. Es gab Überlegungen, LV sie vielleicht nach vorne zu ziehen. Warum hat sich Miron Mustic dagegen entschieden?
Ja, wir haben mit Miron Mustic natürlich drüber gesprochen, wie man den Ausfall da vorne auf der 10 kompensieren kann, dass auch echt mal Druck nach vorne entsteht. Weil du hast ja zurzeit so den Eindruck, dass du, also vorne im Offensivbereich, da fehlt dann auch hier und da mal ein bisschen was, ne? Aber da hatte Mustic sofort gesagt, das macht gar keinen Sinn. Also Krüger, Schallenberg, das kann man auf der 6 ausprobieren. Das wird mit Sicherheit auch funktionieren. Problem da ist, dass das Herzstück ja zurzeit diese Kombination Schallenberg-LVsi ist, ne? Und Max Krüger, ich fand ihn in der letzten Saison okay, ein junger Mann. Ich finde, die ganz mutigen Pässe, die ihn in der Jugend ausgemacht haben, die hat er bisher vermieden auf der Position, wenn er da eingesetzt wurde. Also da war er in der Jugend deutlich, ich sag mal, aggressiver und offensiver eingestellt von der Spielweise und hat dann wahrscheinlich erstmal, weil er keine Fehler machen wollte, und das war ja letztes Jahr nicht wirklich einfach, auch da zu spielen, eher die Sicherheitspässe gespielt. Ich glaube, wenn er sich da auch aufdrängen möchte, falls mal Schallenberg, keine Ahnung, fünfte Gelbe oder so, ich weiß gar nicht, wie viel er auf dem Konto hat, mal hat, dann müsste er, glaube ich, wieder zu seiner alten Spielweise zurückkehren, dass er einfach auch ein bisschen der modernere Sechser ist. Ich finde, er ist so ein bisschen sehr so klassisch, sehr defensiv orientiert, mehr Sicherheit orientiert. Da fehlt mir so ein bisschen, da fehlt natürlich auch Erfahrung. Ne? Ich glaube, dass du auch so ein Spiel, deinen eigenen Spielstil nur durch Erfahrung reinkriegst. Die kriegt er zurzeit nicht, ne? Weil auf der Position halt alles voll ist.
Ja, ist voll. Ich hatte auch den Eindruck, dass er ein bisschen Sicherheit, aber ich dachte, das ist auch so ein bisschen bewusst. Er war so der Ballverteiler. Ich finde, er hat ja auch immer ganz gute ja, es waren dann meistens Querpässe oder kurze Pässe. Diese langen diagonalen Bälle, die spielt er natürlich nicht. Oder auch die Steckpässe, die ja LV sie durchaus spielt. Und ich finde das auch, das ist halt natürlich sein Problem. Die beiden, die jetzt spielen, LV sie und Schallenberg, ergänzen sich natürlich überragend. Schallenberg als etwas defensivere, der ihm dann den Rücken frei hält. Wenn Schallenberg mal fehlt, glaube ich, wird man nicht zögern, Max Krüger mal reinzuwerfen. Dann wird man sehen, wie viel er aus der Chance dann machen kann. Ich würde den aber noch nicht abschreiben. Der ist ein junger Mann, den haben sie auch zu Recht letztes Jahr auch verlängert. Und bin mal gespannt und bin auch sicher, dass der im Laufe der Saison noch wichtig wird. Und
ich finde übrigens eine Sache ganz gut, wenn wir jetzt gerade über Fausi und Schallenberg sprechen. Ich liebe es ja, hinter mir immer die Laufstatistiken anzugucken vom letzten Spiel. Ne? Also Fausi auf 1 mit 12,56, Schallenberg auf 2 mit 11,4, Valentowitz auf 3, 11,23, dann kommt ein Elversberger, danach kommen Karaman, Katisch, Silla. Also unter den ersten 7 der beste Laufstatistik sind einfach mal 6 Schalker und Schallenberg und Fausi auf 1 und 2.
Ja. Also gut, wir haben natürlich auch den Ball weniger. Das liegt dann in der Natur der Sache. Trotzdem ist das immer wieder faszinierend, wie
das ist doch nicht madig, Mann.
Nein, ich finde das ja überragend. Ich finde das mega. Also die Rennen, deswegen sage ich ja auch, dieses alles im Vollsprint. Ich finde das wirklich auch überragend zum Anschauen. Und da siehst du auch, wie die sich dann eben auch, wie die auch wissen, okay, diesen Punkt oder diesen Sieg, den haben wir uns einfach auch verdient, weil wir dafür alles gemacht haben, was in unseren Körpern steckt.
Überragendes Siegerfoto übrigens mit dem Typen von der NADA, von der Dopingbeauftragte, der auf dem Kabinenfoto von Schalke mit dabei ist. Und wer es nicht gesehen hat, geht mal auf die Social-Media-Seite von Schalke. Da sitzt er da in seinem grauen Leibchen, musste wahrscheinlich dem Spieler, ich weiß gar nicht, wer dran war, bis in die Kabine folgen, haben die gesagt, jetzt musst du hierbleiben, wir machen mal eben das Siegerfoto. Schöne Sache.
Sehr schöne Sache. Eine weniger schöne Sache ist, das geht gar nicht. Eine weitere Rubrik, die wir ja immer haben. Und die beschäftigt sich dieses Mal mit dem Trainer der Gäste, Vincent Wagner. Bislang hatte ich jemanden sehr sympathischen Eindruck gemacht. Ich muss dann sagen, ich war dann etwas ja, genervt, irritiert, ja, vielleicht sogar auch peinlich berührt von seinem Interview nach dem Spiel. Er hat sich nämlich in einer Tour darüber aufgeregt, dass Schalke auf Zeit spielt und dass der Schiedsrichter das durchgehen lässt und so weiter. Und ich finde das auch nicht schlimm. Also das kann man ja ansprechen. Schalke hat auf Zeit gespielt. Das ist ohne Wenn und Aber. Das macht aber jede Mannschaft, die führt. Und vielleicht hat das Schalke ein bisschen übertrieben, aber es gab auch 10 Minuten Nachspielzeit. Und die, als die vorbei waren, gab es nochmal eine Minute Nachspielzeit. Also es gab 11 Minuten Nachspielzeit allein in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit waren es, weiß ich nicht. Und da denke ich mir, okay, also entweder beschwer dich, dass die das machen und dann findest du das scheiße und dann ist das auch in Ordnung so. Oder du lobst Schalke, weil die es clever machen. Aber ich finde, beides fand ich halt irgendwie, also die spielen so viel auf Zeit, aber das ist natürlich auch clever. Also, aber der Schiedsrichter hat es auch durchgehen lassen. Aber gut, das macht dann Schalke auch gut. Und dann habe ich mir gedacht, meine Fresse, also das entscheidet dich für eins, also das fand ich geht gar nicht. Wenn du eine Meinung hast, steh zu der Meinung und nicht so wischiwaschi-Interview. Das hat mich ein bisschen genervt. Du hattest ihn ja auch schon mal im Interview, wie hast du ihn denn erlebt?
Ja, ich hatte ihn beim Spiel Bielefeld gegen Elversberg. Da hat Elversberg ja auch verloren. Ich kannte ihn vorher gar nicht und hatte gedacht so, ah ja, macht ja einen ganz sympathischen Eindruck da. Ne? Lange Haare erst gehabt, dann abgeschnitten und so und dann in Elversberg. Ich muss gestehen, ich fand die Interviews da relativ unangenehm, weil er er ist ja jemand, der jemanden verbessert, wenn eine Frage nicht so ist, wie er die gerne haben möchte. Aber denke ich mir immer so, ja, sei jetzt mal dahingestellt, ob da jetzt vielleicht ein inhaltlicher Fehler ist, aber wir sind alle Profis. Und wenn du dich natürlich nach so einem Spiel da so leiten lässt, das ist halt unprofessionell. Das muss man einfach so sagen, wenn man dann so nie, 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 das hat er auch gar nicht nötig. Er ist natürlich noch nicht so lange dabei, aber die werden heutzutage ja genau auf solche Interviews vorbereitet. Und du kannst mir nicht erzählen, dass er sich auch hinterher guckt, jetzt guckt man sich das auch nochmal an. Und ich bin mir sehr sicher, dass die, das ist übrigens eine sehr sympathische, die Pressesprecherin von der SV Elversberg, dass die hinterher dann nochmal hingegangen ist und gesagt hat, ey Vincent, so geht das nicht, ne? Wir haben hier verdient verloren. Interessanterweise auf den ganzen Social-Media-Seiten und so von der SV Elversberg, da wird ja auch ganz anders zitiert, da steht halt überall drin, wir haben es nicht geschafft, heute Schalke hat verdient gewonnen. Und ich glaube generell bei den Interviews, also ich kann dir zum Beispiel sagen, in Bielefeld war es so, dass ich dann einfach nach 2 Fragen gemerkt habe, der hat keine Lust, Warum auch immer, der kriegt ja eine Menge Geld dafür, dass er diesen Job so macht. Und da gehören einfach auch Interviews mit dazu. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann habe ich ja auch keine Lust mehr. Da habe ich dann das Interview auch einfach extrem gekürzt. Ich denke dann immer so, ja, der muss mich ja nicht mögen. Ne? Es gibt einige Trainer, die mir geben, muss ja nicht mehr klarkommen. Also Alois Schwarz zum Beispiel, wenn der mich sieht, dann denkt er immer schon, ach du grüne Neune. Aber trotzdem ist der Profi und dann erwarte ich auch, dass, ne, also ich fand das ganz gut, Lukas Kwasniok, die verlieren das Derby in Gladbach und dann setzt er sich da hin und sagt, als Verlierer muss man muss auch einen mit Anstand verlieren und das gehört dann auch mit dazu. Aber wie gesagt, der ist ja noch ein junger Kerl und vielleicht macht das dann, vielleicht hört er diesen Podcast und nimmt sich davon was mit.
Ja, wollen wir es hoffen, weil prinzipiell, wie gesagt, unsympathisch war er mir davor nicht. Das hat mich jetzt ein bisschen genervt, aber wie du sagst, er ist jung. Wird sicherlich noch dazulernen und
aber ja. Ist ja auch schön, dass Schalke die gegnerischen Trainer so extrem nervt, dass er so ein Interview geben muss. Allein dafür musst du dir ja als Spieler nochmal, das ist ja noch viel mehr Lob, kannst du ja gar nicht kriegen. Und das macht ja, glaube ich, noch mehr Spaß, wenn du als Spieler mitkriegst, dass der gegnerische Trainer sich dermaßen aufregt. Dann sitzt du noch da und denkst dir, ja sicher. Und nächstes Mal machen wir das nochmal so. Ja.
Ja. Und er war natürlich auch doppelt genervt, weil er ist ja Dortmund-Fan, hat er gesagt, seit 97 und er war jahrelang bei RWE als Verteidiger. Also für den ist das natürlich dann die absolute Qual, auf Schalke zu verlieren. Naja, wollen wir es...
Noch schlechter dann übrigens, sich dann so zu geben. Weil dann musst du doch, da gebe ich dich doch souveräner hin und biete überhaupt keine Angriffsfläche. Aber ja. Das ist egal.
Lassen wir es dabei. Schauen wir mal, ob der Herr aus diesem Interview lernt. Wir wollen es alle mal hoffen. Und bin natürlich auch gespannt, wie der nächste Gästetrainer oder der nächste Trainer, gegen den wir spielen, Münster wird das ja sein, dann im Interview sich gibt. Gut, ich denke, dann sind wir sportlich, ja, also können wir uns abfeiern. Schalke kann sich abfeiern. Die Mannschaft, die Fans. Es gab aber natürlich auch noch ein bisschen was anderes in der Woche, und zwar die Genossenschaft. Dirk, du warst da gestern, was gestern? Ja, am Sonntag, bei der ersten Genossenschaftssitzung. Vielleicht kannst du mal in aller Kürze Zusammenfassung, wie lief das ab, wie sind die Zahlen, wie geht's weiter und warum wurde es zuletzt still? Das sind vier Fragen. Go.
Ich versuche es. Also das war ganz interessant. Es waren, ich sag mal, knapp 300 Genossen da. Das hat im Logenbereich auf der Gegengrade stattgefunden, im großen Raum Tibulski. Hat 2 Stunden gedauert. Wichtigste Frage, oder es gab ein paar Fragen. Es sind aktuell knapp ein bisschen über 8000 Genossen, die gezeichnet haben. Finde ich eine echt geringe Zahl dafür, dass man überlegt, Schalke hat 200.000 Mitglieder. Man muss Vereinsmitglied sein, um auch Genosse zu werden, um einen Anteil zu zeichnen. Das war auch heiß diskutiert. Aktuell hat die Genossenschaft knapp 8 Millionen Euro, mit denen sie arbeiten können. Das ist insgesamt wenig. Und das fand ich ein bisschen schwierig, dass das gar nicht thematisiert wurde, dass da Fehler gemacht wurden, ne? Und zwar erhebliche Fehler. Wenn du 200.000 Mitglieder hast, ist es egal, wie schlecht es sportlich läuft. Wenn nur 8.000 Leute zeichnen, dann hat man da Fehler gemacht. Und das fand ich gestern, das ist extrem umschifft worden, wurde so ein bisschen angerissen, ne? Wir hatten uns gehofft, dass oder ambitioniertere Ideen und so, aber das ist einfach zu wenig. Und die wichtigste Frage, auf die es gestern keine Antwort gab, war: Wann wird die Genossenschaft dieses Geld einsetzen? Und zwar, klares Ziel ist, Primärziel, Anteile an der Stadiongesellschaft kaufen. Weil, wenn man diese Anteile kauft, hat das einen direkten finanziellen Effekt auf den e.V., also auf den FC Schalke 04 e.V. Und da reden wir ja immer über die Auflage durch das Eigenkapital. Schalke hat ein negatives Eigenkapital von rund, boah, nagel mir nie drauf fest, ich glaube, es sind minus 90 oder was weiß ich, Millionen und muss einen buchhalterischen Gewinn von 5% ausweisen. Also das sind dann knapp 4,5, glaube ich. Ja, sagen wir mal 5 Millionen, wir machen glatte Zahlen. So, und wenn die Genossenschaft jetzt das Geld nimmt, sagen wir mal 7 Millionen und davon Anteile an der Stadiongesellschaft kauft, dann hat das einen Effekt von rund 3-4 Millionen auf diese Auflage. Und die Frage ist, macht Schalke das oder macht die Genossenschaft das in diesem Jahr oder im kommenden Jahr? Da ist noch keine finale Entscheidung gefallen. Da stimmen sich gerade die Genossenschaft und der Verein ab. Anfang Dezember soll es dann da eine Entscheidung geben. Und warum es jetzt so ruhig geworden ist, ganz einfach. Schalke hat gerade die Anleihe platziert. Da kann man für werben. Das ist ein anderes Finanzprodukt. Und da will man sich nicht torpedieren. Ich könnte mir gut vorstellen, aufgrund des Erfolgs wird man im kommenden Jahr nochmal die Genossenschaft ein bisschen hochwerfen, weil man, glaube ich, auch gemerkt hat, Kommunikation war nicht ganz so die Stärke. Anfang des Jahres will sich der Vorstand nochmal mit den Genossen zusammensetzen und nochmal so in Dialog treten, was man anders machen könnte, damit das einfach mehr unters Volk kommt. Es geht ja um was Gutes. Ne? Es geht darum, das Stadion in eigenen Händen zu haben und vor allem auch dem Mutterverein zu helfen. Da geht es übrigens nicht um Spielertransfers. Ganz wichtig, es geht ausschließlich um die Infrastruktur, sprich Knappenschmiede, Stadion und dass man da mehr reingeht. Da hat man Fehler gemacht und die muss man jetzt deutlich besser machen.
Es passt natürlich trotzdem mit den Spielertransfers zusammen, weil wenn man das Geld der Genossenschaft in diese Sachen investiert, hat man natürlich mehr Geld für andere Sachen dann natürlich, für Spielertransfers.
In diesem Sommer zum Beispiel war jetzt die finanzielle Not nicht so groß, Musasela um jeden Preis abzugeben, weil sie wussten, die Genossenschaft kann einspringen.
Genau. Und man hat ja dann auch Taylan Bulut noch verkauft. Ich finde auch die Zahlen sehr schwach, weil ich denke mir auch, wenn man sieht, wie viel Sao Pauli umgesetzt hat und die haben letztens jetzt gemeldet, dass das Stadion jetzt mehrheitlich in Genossenhand ist, da sieht man auch, wie man das anders machen kann. Aber die haben dann natürlich die Leute auch viel mehr angezündet. Ja, die haben eine bessere Geschichte erzählt und da waren die Leute auch viel geiler. Natürlich hatten die auch eine bessere sportliche Situation. Dennoch, schade, dass man die Chance jetzt verpasst hat, zu sagen, ja, wir haben Fehler gemacht, aber wir haben daraus gelernt und wollen es nächstes Mal besser machen. Aber gut, es ist, was es ist. Wir können es nicht ändern. Ja, ich glaube, wollen wir noch was zur Genossenschaft noch dazu oder haben wir es damit eigentlich abgedeckt?
Eigentlich denke ich, haben wir es damit abgedeckt. Ich glaube, wenn dann der Akt vollzogen ist und wie es dann in der kommenden Jahr weitergeht, wird es dann nochmal spannend. Ich fand es jetzt ganz interessant. Es war so ein kleiner Minitest für die Mitgliederversammlung in der kommenden Woche, weil zum Beispiel die Abstimmung ging alles über das Smartphone. Das kannte ich so auch noch nicht. Ne? Man kriegt so einen QR-Code und über den wählt man sich ein. Da kann man sich auch nur einmal einwählen und dann kann man über das Endgerät die Wahlen machen. Das fand ich ganz interessant, weil wir mit Sicherheit ja noch über die MV und darüber sprechen. Ich weiß, das ist eine Frage nachher, warum man das nicht auch digital macht. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein erster Schritt ist, dass man über die Endgeräte, über ein Tablet, über das Smartphone auch komplett wählen kann. Das hat gestern problemlos geklappt. Rucki zucki, keiner brauchte irgendwelche Stimmzettel oder irgendwelche Dinger, die man dann so Automaten sich holen. Das war gut.
Willkommen im 21. Jahrhundert, FC Schalke 04. Wollen wir direkt weitermachen mit der Mitgliederversammlung? Denn nach der Genossenschaftssitzung ist vor der Mitgliederversammlung am kommenden Samstag um 15 Uhr. Dirk, du wirst leider nicht mit dabei sein, aber du wirst es natürlich auch verfolgen. Es gibt vier Kandidaten für den Aufsichtsrat. Zwei sind bereits jetzt im Aufsichtsrat, zwei sind neu. Der bekannteste Name ist sicherlich Raphael Brinkert, den man aus der Politik kennt oder generell auch aus dem Fernsehen einfach. Du hast dir alle Videos mal angeschaut, ich habe das auch gemacht. Wie ist so dein Eindruck von den vier Kandidaten und was kannst du generell zu den Kandidaten sagen, so wie du sie einschätzt?
Also Videos finde ich immer schwierig. Ne, also es gab sonst immer so ein Forum, wo die einzelnen Kandidaten auch den Fans gestellt haben oder den Mitgliedern gestellt haben, dass man bei so Interaktion treten kann. Ich finde das schwierig. Es gab ja geclusterte Fragen, ne, also 10 Stück waren immer gleich, eine individuelle. Boah, also ich fand es schwer, das alles sich auch anzuschauen. Grundsätzlich ist es so, Raphael Brinkert hat mit Sicherheit ein riesen Adressbuch durch seine letzten Jobs. Der ist sehr schalkenah, der ist auch sehr eng mit vielen ehemaligen großen Schalker Spielern. Bei Rolf Haselhorst ist es so, der, weiß ich, pflegt einen sehr engen Kontakt zum Personal auf der Geschäftsstelle. Ganz wichtiges Thema, was häufig vergessen wird, weil die Stimmung auf der Geschäftsstelle echt eine schwierige ist und Schalke da auch in den letzten Jahren unheimlich viele Fehler gemacht hat. Ich weiß, dass Haselhorst da sehr aktiv war bei Stefan Hegmanns. Der ist halt ein Unternehmer, ne? Also wäre dann endlich mal so eine Signalwirkung, dass auch große Unternehmen endlich mal in den Aufsichtsrat von Schalke gehen. Und bei Johannes Stuckmeier ist es so, der ist halt sehr nah an den Fans, ist immer auswärts dabei, kennt, glaube ich, sehr viel, ist auch schon gut rumgekommen. Also das sind so, glaube ich, die Sachen, die ich so grob sagen kann. Insgesamt muss sich jeder selbst ein Bild machen. Ich glaube, dass die Reden entscheidend sein werden am kommenden Samstag. Insgesamt bleibt aber die Kritik am Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat auf Schalke hat keine Tiefe, ein Qualitätsproblem in dem Bereich, fehlt einfach Erfahrung. Das ist einfach der Größe und der Wucht des Vereins kein entsprechender Aufsichtsrat. Das ist so. Und was man auch noch sagen muss, in den letzten 3-4 Jahren sind ja derart krasse personelle Fehlentscheidungen getroffen worden, die millionenschwer waren. Und auch strukturelle Fehlentscheidungen getroffen worden, die auch krasse Auswirkungen hatten. Und bei all diesen Entscheidungen hatte der aktuelle Aufsichtsrat entweder Vollschuld oder eine Teilschuld, weil sie irgendwo auch trotzdem auch involviert waren. Und wenn ich dann überlege, Dr. Bernd Schröder, der CEO, der das Ganze mit dem Sponsoring, mit dem Hauptsponsor verknallt hat, das ist ja millionenschwere Fehlentscheidung. Hechelmann, Marc Wilmots, da wussten alle drumherum, dass das nicht funktionieren kann. Ich habe mit ganz wenig Recherche rausgefunden, wie viel verbrannte Erde Marc Wilmots bei seinen vorherigen Arbeitgebern hinterlassen hat. Der ist bei allen fast hinterher vor Gericht gelandet. Der hat es aber geschafft. An einem Spieltag war er nämlich da und ist beim aktuellen Aufsichtsrat von Tisch zu Tisch gegangen und hat die alle überzeugt. Die fanden alle super. Und alle Bedenken, die dem Aufsichtsrat geäußert wurden, unter anderem, ich habe da mit 1-2 Kandidaten gesprochen, da bin ich auch fast ausgelacht worden, weil die sich einfach haben belabern lassen. Und das ist, finde ich, halt so schwierig, wenn du diese Fehler alle gemacht hast, keine Konsequenzen zu ziehen. Das finde ich ganz, 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 ganz schwierig. Und vielleicht noch was aus dem aktuellen Aufsichtsrat habe ich im vergangenen Sommer, jetzt nicht in dem, sondern im Jahr davor, gesprochen und habe ein paar Insights erzählt, die ich wusste, was im Verein schiefläuft. Davon hatten die gar keine Ahnung. Das haben die gar nicht mitbekommen. Ganz im Gegenteil, sie haben dann erzählt, das, was ich erzählen würde, sei Quatsch. Also ich finde es schwierig, zu sagen, ey, das waren die geilsten 3 Jahre überhaupt. Dann finde ich es A, schon auch zumindest diskutabel, das habe ich ja schon mal gesagt, dass man sagt, ja, die letzten 3 Jahre oder jetzt 4 Jahre, da haben wir alles richtig gemacht, weil Frank Baumann war nämlich meine Idee. Das sagen die jetzt alle. Also Frank Baumann war jetzt die Idee von einer von anderen. Alles, was davor war, naja, also da haben wir zwar 5-mal ins Klo gegriffen, auch eine Struktur ohne Sportvorstand, ohne als FC Schalke 04 ohne Sportvorstand über so einen Zeitraum zu gehen und zu glauben, dass das eine geile Idee ist. Egal, dann sage ich, alles klar, ich bin fähig, ich mache das weiter, weil ich das alles so geil gemacht habe. Das kann man machen. Vielleicht hat man ja auch immer dagegen gestimmt und ist überstimmt worden, glaube ich zwar nicht, aber der Wahlausschuss hat 4 Kandidaten rausgesucht, die 4 besten Kandidaten aller, die da vorgesprochen haben. Und das sind diese 4. Und dass es da immer Diskussionen gibt, ist vollkommen normal, ne? Weil jeder irgendwo was hört. Ich finde das eine ganz schwierige Nummer. Das Gute ist, es ist eine Demokratie und die Mitglieder können sich selbst ein Bild machen und selbst wählen gehen und entscheiden, wer in den Aufsichtsrat kommt oder nicht. Und dann müssen, falls neue da reinkommen, die dann auch zeigen, dass tatsächlich mehr Tiefgang da ist und der Verein endlich ja eine Signalwirkung hat, dass sich vielleicht auch wieder mal andere Leute bewerben, weil das muss man auch sagen, richtig starke und gute Aufsichtsratskandidaten hat es in den letzten Jahren nicht gegeben. Teilweise war es ja sogar so, dass noch nicht mal ausreichend welche da waren, um ordentlichen Wahlkampf auch zu machen. Also ne, da geht es jetzt auch darum, eine Signalwirkung zu schaffen.
Ja, also mein Eindruck war auch, also den Herrn Brinkert kannte ich natürlich vom Fernsehen, die anderen 3 waren für mich mehr oder weniger Neuland, den Namen hat man natürlich mal gehört. Ich musste auch schmunzeln, als sich die beiden Kollegen, die bereits im Aufsichtsrat sind, mit Baumann geschmückt haben. Aber alle anderen Fehler, ja, na, passt schon. Sie haben zwar beide zugegeben, glaube ich, dass die Idee mit dem Sportvorstand falsch war, aber da auch keine Verantwortung übernommen. Ja, letzten Endes ist es nicht unsere Aufgabe, hier Werbung für den einen oder anderen Kandidaten zu machen. Das hast du auch gerade gesagt. Jedes Mitglied kann sich auf der Schalke-Page die die Interviews anschauen, die Videos anschauen, sollte das auch machen und dann kann man da ein fundiertes Urteil geben, vor allem wenn man sich danach nochmal die Rede anhört. Das sollte man da machen und alles Weitere wird man dann sehen. Ich bin selber gespannt, wie es wird. Gibt's frisches Blut, macht man so weiter, mal sehen. Ich denke, mit der Mitgliederversammlung können wir hier auch abschließen. Wir werden ja nächste Woche natürlich, wenn dann die Mitgliederversammlung war, natürlich auch nochmal darüber reden, was da passiert ist. Dirk, ich würde dann noch auf eine Geschichte kommen. Der FC Schalke hat entschieden, kein Wintertrainingslager zu machen. Wird größtenteils natürlich finanzielle Gründe haben, nehme ich an, oder?
Ja, also allein der Zeitpunkt lässt diesen Schluss zu, der Verkündung, direkt nach dem Aus im DFB-Pokal. Also es ist so, ein Wintertrainingslager war für Schalke schon immer so ein Dorn im Auge, auch finanziell. Das kostet so einen niedrigen, sechsstelligen Betrag, würde ich mal sagen. Schalke hat keinen Airline-Partner mehr. In den letzten Jahren war das SunExpress, deswegen sind sie auch nach in die Türkei geflogen. Und der Aufwand, was organisatorisch angeht, das ist schon enorm, was da alles mitgenommen wird. Ne? Also bis die ihren ganzen Klamotten da verpackt haben, an Trainingssätzen und keine Ahnung was, das ist Wahnsinn. Schalke begründet das, sagt, wir haben super Bedingungen hier am Berger Feld. Das stimmt zumindest so weit, als dass sie zwei Trainingsplätze haben, die eine Rasenheizung haben. Und ich glaube nur, es ist schon nicht verkehrt, den Jungs mal einen Tapetenwechsel zu gönnen. Gerade wenn du jetzt so ein großes Ziel vor Augen hast, wenn Schalke bis zum Dezember da oben mitspielen sollte, glaube ich, hilft das nochmal aus diesem normalen Trott rauszukommen. Ne? Ich fahre zum PLZ hin, also zum Profileistungszentrum, gehe auf Platz 1, gehe dann auf Platz 2, gehe in die Turnhalle, gehe wieder zurück. Das ist, glaube ich, auch wenn das jetzt schon eine Gemeinschaft ist, hilft sowas nochmal ein bisschen rauszukommen. Du hast auch natürlich andere Trainingsmethoden. In der Türkei kannst du auch plästern, bis der Arzt kommt, habe ich da auch schon mitbekommen. Trotzdem hast du da einfach auch nochmal eine andere Möglichkeit, was Testspiele angeht, weil viele Vereine da vor Ort sind. Und jetzt, ne, hätte und wäre und könnte, klar. Aber nehmen wir mal an, es schneit hier mal im Januar ordentlich. Das haben wir nämlich auch schon mal gesehen. Dann sind die Plätze auch ziemlich schnell ziemlich im Arsch. Und im Januar wächst kein Rasen. Ne? Also es kann sein, dass du dir dann halt hier deine Plätze kaputt machst in den 14 Tagen. Also, oder in den 12 Tagen. Klar, ne, der Terminkalender ist eng. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn die finanzielle Situation anders gewesen wäre und man vielleicht auch noch einen Airline-Partner hätte, dann wäre man mit Sicherheit auch ins Trainingslager geflogen.
Ja, letzten Endes, man wird immer danach schlauer sein. Wenn sie trotzdem gut starten, dann war alles richtig, weil sie dann schon auf die Bedingungen vorbereitet waren. Und wenn man schlecht startet, dann ja, warum ist man nicht ins Trainingslager gefahren? Ich bin einfach mal gespannt. Es ist natürlich tatsächlich so, ich meine, der letzte Spieltag ist Ende Dezember und dann ist natürlich Weihnachten und Neujahr und dann geht's ja schon Anfang, Mitte Januar, glaube ich, schon weiter.
Aber das war die letzten Jahre auch so. Die sind normalerweise am 1. An Neujahr losgeflogen, weiß ich schon, da bin ich auch schon mal dann zum Flughafen gedübelt. Meine Güte, und dann bist du 7 Tage da dann gewöhnt man sich an die Bedingungen hier, meine Güte. Also jeder hat keinen Bock, bei Arschkälte draußen zu zocken. Und wenn du einfach eine Woche das nicht machen musst, ist das auch nicht verkehrt. Und dadurch verlernst du nicht, bei Kälte zu spielen.
Das stimmt natürlich auch. Gut, Dirk, dann gab es natürlich noch ein bisschen was anderes. Und zwar, zwei Ex-Spieler haben sich gemeldet. Leroy Sané im exklusiven Interview bei Sky und auch Julian Draxler. Übrigens, diese beiden Interviews, genauso wie, übrigens, falls ihr das nicht gesehen habt, das Interview von Vincent Meyer, die gibt es auch auf skysport.de, auf der Schalke-Seite, da müsst ihr auf Fußball, dann Teams, dann Schalke, dann Videos, bisschen kompliziert, sorry dafür, klicken, dann könnt ihr euch das anschauen. Aber wie gesagt, Sané und Draxler haben sich geäußert und haben beide sich sehr lobend über den FC Schalke geäußert und wie geil das früher war und dass sie sich natürlich das wieder vorstellen könnten, mal wieder für den FC Schalke zu spielen. Von Julian Draxler haben wir schon öfter gehört. Ich glaube, von Leroy Sané war es jetzt das erste Mal. Für mich sind das viele Worthülsen und viel Blabla. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, da macht man ja vielleicht etwas naiven Fans unnötig Hoffnung. Auf der anderen Seite will man sich nicht verscherzen mit dem Fanlager. Trotzdem, ich kann mit sowas nicht viel anfangen. Halt's auch nicht für realistisch. Dirk, wie ist da deine Meinung dazu?
Ja, also ich kritisiere ungern Kollegen, die Interviews führen, aber mir fehlt da immer die zweite Frage, wenn die Spieler immer meinen, das raushauen zu müssen, nämlich ganz konkret, du würdest also auf 80% deines Gehalts verzichten, um in Gelsenkirchen Fußball zu spielen. Die Frage kommt da nämlich nie. Also klar, Leroy Sané ist hier um die Ecke von mir aufgewachsen in Wattenscheid. Julian Draxler, glaube ich, in Gladbeck auch um die Ecke. Und dass sie alle irgendwo so ein bisschen noch Richtung Schalke gucken. Das kann ich alles verstehen, das ist auch so. Also wenn du einmal hier gespielt hast, bist du infiziert. Ne, bestes Beispiel Malik Chow in Newcastle. Als ich da war, hat Schalke zeitgleich in Bielefeld gespielt. Chow kommt vom Platz, sieht mich, sagt, Schlammi, wir haben die Blauen gespielt. Also ne, dass das alles noch bei dir drin ist, finde ich super. Ich finde übrigens auch so kannst du bei Fans punkten. Aber ganz ehrlich, Schalke hat gar kein Geld, um sich solche Spieler zu leisten. B. Es gibt nur ganz wenige Spieler, die heutzutage bereit sind, nochmal so wirklich aus tiefstem Herzen romantisch ihrem Verein zu helfen. Halstenberg in Hannover, gutes Beispiel. Aber davon gibt es wenig. Das ist nicht böse gemeint. Ein Profi ist ein Unternehmen, die denken natürlich ans Geld. Julian Draxler ist in die Wüste gegangen, statt nochmal irgendwo Fußball richtig zu zocken. Da hat er nicht ans Sportliche, sondern ans Geld gedacht. Und jetzt soll er... Jetzt ist das egal, jetzt hat er so viel Geld, jetzt kann er dann nur an Sportliche denken. Finde ich schwierig. Zudem der FC Schalke 04 von vor den Jahren, wo die auf Schalke gespielt haben, und der FC Schalke von jetzt, haben ja nichts mehr miteinander zu tun. Und dass die Jungs das nicht mitkriegen, ist nicht schlimm. Finde es ein bisschen schade, weil wenn man sich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen würde, siehe Benedikt Höwedes oder so, der schon auch interessiert ist, was da drumherum passiert, warum sollen die dann wieder hier hinkommen? Also ich halte das für absoluten Quatsch. Und es hilft auch nicht weiter, mal ganz davon ab. Sané vielleicht von der Geschwindigkeit her, aber den Fußball von Mustic können die ja gar nicht spielen.
Vielleicht meinen sie auch mehr die Fans. Also du sagst natürlich, der Verein ist ein völlig anderer. Die Fans sind natürlich immer noch Wahnsinn.
Ja, aber also deswegen gehe ich doch nicht irgendwo hin. Das macht heutzutage keiner mehr. Das ist Fußballromantik, die es nicht mehr gibt oder nur noch ganz, ganz selten gibt. Umso mehr muss man das respektieren, wenn es so Spieler gibt, die das wirklich machen.
Ja, dann wären wir bei Timo Becker wieder, der das ja gemacht hat. Ich weiß ja natürlich, was für Optionen hat der gehabt. Wie bitte, nochmal, bitte.
Er spielt jetzt auch nicht für eine Knifte, ne? Aber
ja, aber trotzdem, der ist halt hergekommen. Du merkst halt auch, der steht ja auch in der Kurve. Der hat ja auch, glaube ich, einen an der Waffel. Also sich dann in die Kurve zu stellen, ist auch natürlich mutig. Ja, bitte.
Übrigens hat er als Genosse gezeichnet, als er noch nicht in Gesprächen mit Schalke 04 war.
Ah, siehst du mal. Also auch Mitglied dadurch natürlich. Naja, guter Typ. Sind die anderen beiden vielleicht auch, ja? Kann ich nicht beurteilen. Ich kenne beide nicht. Ich mag beide vom Spielstil. Ich mochte beide auf Schalke. Ich habe lieber Sané ist immer noch hoch angerechnet, dass er ins Ausland gewechselt ist für viel Geld und nicht zum FC Bayern oder sonst wo. Auch wenn er dann doch da wieder gelandet ist. Aber trotzdem, naja. Okay, dann lass uns das Thema hiermit beenden. Und damit kommen wir zu einer weiteren Rubrik. Das muss ich mir erklären. Unsere Fragen der User. Auch dieses Mal, Dirk, du hast aufgerufen über dein Instagram-Profil. Es kam eine Menge rein. Wir haben einiges schon während des Podcasts in bestimmten Parts beantwortet. Sorry, dass wir euch da jetzt nicht namentlich erwähnt haben. Aber wenn eure Frage beantwortet wurde, dann könnt ihr zumindest das als Positives mitnehmen. Dennoch wollen wir jetzt noch ein paar Fragen explizit beantworten. Und die erste ist von Marco G0982. Wie ist der aktuelle Stand beim Ersatz für Ben Manga?
Ich glaube, das ist kein großes Geheimnis, dass Frank Baumann da sich auf der Zielgerade befindet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht sogar in diesem Jahr noch passiert. Und ich sag mal so, Frank Baumann hat ja mit vielen zusammengearbeitet, auch sehr gut zusammengearbeitet und hat deswegen da ein ganz gutes Netzwerk und, glaube ich, eine gute Idee. Würde mich jetzt nicht groß wundern, wenn es jemand ist, den Frank Baumann sehr gut kennt und vielleicht auch schon mit dem zusammengearbeitet hat. Aber wie gesagt, da wird es, glaube ich, in den nächsten Wochen eine Entscheidung geben.
Wunderbar, da dürfte der User sicherlich glücklich sein. Dann Gianluca 9904 hat Sky-Exklusivrechte, zum Beispiel Interviews, Fragen bei PKs. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er darauf anspricht, dass du immer die erste PK-Frage stellst. Das ist eher kein Exklusivrecht von uns. Aber Dirk, was haben wir für Möglichkeiten bei Sky?
Ja, ist ja normal, dass wenn die neuen Rechte vergeben werden, dass da auch neue oder dass da halt auch Dinge verankert werden. Dieses Interview, was ich führe direkt nach der Pressekonferenz, ist zum Beispiel Teil des Sky-Deals mit der Liga und dann auch mit Schalke. Ne? Wir bezahlen eine Menge Geld dafür und bekommen dann natürlich auch unter der Woche Interviews, die wir nutzen können. Das machen wir nicht immer. Auf Schalke könnte ich auch durchaus unter der Woche noch mehr Interviews bekommen, aber das braucht man dann teilweise auch nicht, weil wir da ja auch Mixzone haben und so. Aber auch bei anderen Vereinen ist es so, dass wir eine bestimmte Anzahl an Interviews und Möglichkeiten durch den Rechte-Deal zugesagt bekommen haben.
Jo, wunderbar. Perfekt beantwortet. Dann die nächste Frage. Moment. Hier spinnt mein System gerade. Verzeihung dafür. Ja, wo wart ihr am 19. Mai 2001? Wie habt ihr den Tag erlebt? Ich kann das relativ kurz machen. Ich habe das damals, war das noch Premiere, mit meinem Papa angeschaut. Und mein Papa ist Bayern-Fan. Ich bin Schalke-Fan. Und ich weiß noch, als dieser Elfmeter, dieser Freistoß war, sage ich zu meinem Papa so, und der geht jetzt drin und dann ist Bayern Meister und dann sagt mein Papa, nee, so grausam ist der Gott nicht. Schalke hat es dieses Jahr mehr verdient als die Bayern. Ja, 5 Sekunden später hat sich mein Papa bei mir entschuldigt. Und es ist bis heute auch das einzige Mal, trotz 2 Abstiegen, die ich mitgemacht habe, dass ich wegen einem Fußballspiel tatsächlich ein bisschen geweint habe. War dann noch ein bisschen jünger, aber das war schon hart. Dirk, wo hast du es erlebt?
Ich war auf der Haupttribüne, oben, ziemlich weit oben, Block I. Da kommt man dann auch so rechts auf die neue, auf diese, da wurde ja dann diese neue Anzeigetafel hingebaut, wo das Spiel dann auch lief von den Bayern. Ja, schwieriger Tag.
Ja, ich glaube, für alle Schalke, die Schalke im Herzen tragen, ein sehr, sehr schwieriger Tag. Dann würde ich sagen, die letzte Frage, du hast es vorher schon mal kurz angerissen. Warum ist die Mitgliederversammlung bei 200.000 Mitgliedern noch nicht digital möglich? Das fragt fra-g65. Hat natürlich Gründe, dass man sich absichern will. Dirk, erklär.
Ja, also das ist ja ein heiß diskutiertes Thema, ne? Klar ist es so, dass aktive Fanszene halt schon viel mit einer großen Anzahl vor Ort ist, meist auch deutlich mehr als die anderen. Das liegt aber auch daran, weil die aktive Fanszene nicht so heißt, weil sie die ganze Zeit nur aktiv Support machen, sondern weil sie aktiv beim Vereinsleben und in der Vereinspolitik mitwirken wollen. Das ist ihr gutes Recht. Und sie sagen halt, wenn jemand mitwirken will, dann soll der auch bitte schön hier hinkommen. Es ist aber so, ich glaube, dass große Sorge davor herrscht, dass irgendwas technisch nicht funktioniert. Also zu Corona-Zeiten gab es schon mal Probleme, da gab es ja auch so ein, Online-Abstimmmöglichkeit. Auch wenn das jetzt bei der Genossenschaftsnummer mit dem Handy und so funktioniert hat, aber du müsstest ja sicherstellen, dass alle, die teilnehmen, auch wirklich fehlerfrei abstimmen können. Und ich glaube, das zu gewährleisten und da möglichen Klagen auch aus dem Weg zu gehen, ich glaube, das ist die größte Hürde und das größte Hindernis und die größte Sorge.
Ja. Ja, solange einer schon nicht abstimmen kann, obwohl er abstimmen will, ist die Kacke am Dampfen, sagt man dann. Also dann kann der klagen und dann stehst du als Verein da und sagst, ja toll, ja, super.
Also das wäre natürlich schon... Es wäre natürlich schon so, dass das Ganze eine ganz andere Richtung bekommen würde, auch was die Wahlen angeht. Ne? Also ich glaube schon, dass da, ja, aber allein überleg mal das Thema Aussprache. Da hat ja theoretisch jeder Rederecht. Ne? Und das ist jetzt schon, ich meine, das ist teilweise Comedy. Ja, wenn die da hochkommen, ich erinnere an den Typen, da ist so ein Typ mit der Plastiktüte hochgekommen und holte dann plötzlich so einen gestreiften Pulli raus und wollte dann erzählt, dass er hätte jetzt keinen Pulli, aber so ungefähr sollte doch mal ein Schalke-Pulli aussehen und so. Und dann denkst Gott, Junge, ey, mein Gott.
Ja. Wir sind auch übrigens nicht der einzige Verein, der sich ja damit rumplagt. Ich meine, hier ein paar Kilometer weiter von Schalke in Dortmund hat ja Watzke sich letztens auch mal geäußert. Die haben ja ihre Probleme mit diesem Panzersponsor. Und der hat dann auch gemeint, ja gut, wenn halt nur ein kleiner Teil abstimmt, ist halt dieses Bild da. Wenn alle abstimmen würden, wäre wahrscheinlich ein anderes Bild da. Gut, aber wenn man es digital nicht hinkriegt, dann darf man sich da nicht beschweren. Und wie du sagst, Dirk, jeder kann hingehen, zu den Spielen kommen die Leute auch. Witzig wäre natürlich, was passieren würde, wenn wir wirklich 200.000 Mal LAN tanzen würden. Dann, glaube ich, hätte man ein kleines Problem mit der Sitzordnung. Aber ja.
Vor allem, wenn es wieder Freibier gibt.
Ja, oh ja, das, ja, also ja, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Ja, dann wären wir schon beim Ende der Episode. Abschließend bleibt mir nochmal zu sagen, vielen Dank nochmal für eure Fragen. Vielen Dank auch für euer Feedback. Es ist fast ausschließlich positiv, was uns natürlich super freut. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr auch zum Beispiel, weil nächste Woche ist Länderspielpause, wenn ihr zum Beispiel mal ein Thema habt, über das wir diskutieren wollen, bitte schreibt uns positives Feedback, negatives Feedback. Wir lesen alles, wir nehmen es uns zu Herzen. Und deswegen bleibt da dran. Ich hoffe, es hat euch heute Spaß gemacht. War, finde ich, relativ, ein bisschen lustig, ein bisschen traurig, aber insgesamt, glaube ich, schon okay. Und dann würde ich dir das letzte Wort geben.
Ja, ich wünsche euch eine schöne Winterpause, wollte ich schon sagen. Länderspielpause. Ich bin, gesagt, nicht bei der Mitgliederversammlung, weil ich ein paar Tage raus bin. Werde alles verfolgen und nächste Woche sehen wir uns frisch wieder. Ich glaube, eine kurze Pause tut nicht nur den Spielern gut, sondern uns auch.
Das ist doch perfekt. Alles klar. Dann danke, Glück auf und bis nächsten Montag. Tschö.
Ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.